Wer ist denn heute Abend zum ersten Mal da? Okay, ich hoffe sehr, dass ihr ein bisschen einen Einstieg findet. Das ist nicht ganz einfach. Ich erinnere mich selten in irgendeinem Seminar so viele Vorträge an einem einzigen Tag gehalten zu haben. Wenn ich das schon finde, der ich ziemlich geübt bin in Vorträgen, wie viel mehr muss man als Hörer doch auch sich diesen Tag reingekniet haben. Und ich hoffe, dass ihr, die ihr heute Abend zum ersten Mal da seid, doch wenigstens das eine oder andere mitbekommt. Sonst der wundervolle Hinweis auf die Kassetten, der so richtig noch im Raum nachklingt, ne? Wir haben von gestern Abend an uns mit den Kapiteln 6 bis 8 des Römerbriefes befasst. Und ich habe heute am Ende des Nachmittags begonnen, über Römer 8 zu sprechen. Das sind, wie oft bei Paulus, unendlich gefüllte Verse. Und wir brauchen immer ein bisschen Geduld, um sie zu erfassen. Ich möchte jetzt mit euch zu den Versen Römer 8, 5 bis 8 gehen. Mein Husten war schon mal aromatischer, ne? Irgendwie melodischer so. Aber das wird sicher gleich wieder besser werden. Also Römer 8, Vers 5 bis 8. Die ersten 4 Verse hatten wir schon angeguckt. An dieser Stelle zeigt sich wieder einmal, wie schwer es manchmal ist, das Griechische zu übersetzen. Und doch, wie gut es wäre, wir könnten alle so ein bisschen Griechisch. Deswegen versuche ich es jetzt mal aus dem Originaltext. Denn die Menschen, die in Abhängigkeit von dem Fleisch sind, verfolgen auch die Interessen des Fleisches. Diejenigen aber, die in Abhängigkeit vom Heiligen Geist sind, verfolgen die Interessen des Geistes. Denn das Trachten, also die Interessenlage des Fleisches, führt zum Tod, das Trachten aber des Geistes bringt Leben und Frieden hervor. Denn das Trachten des Fleisches ist Gott gegenüber feindselig eingestellt und es ordnet sich dem Gesetz Gottes nicht unter, dazu ist es auch gar nicht imstande. Denn die Menschen, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn jemand den Geist Christi nicht hat, gehört dieser nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot um der Sünde willen, der Geist aber Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird der, der Christus von den Toten erweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den in euch wohnenden Heiligen Geist. Nun, das mag vielleicht ein bisschen spitzfindig sein, das so oder so zu sagen, aber mir ist doch wichtig, dass der Kerngedanke deutlich hervortritt. Welches ist der Kerngedanke? Der Kerngedanke ist, es gibt nur 2 Lebensmöglichkeiten. Nicht 3, nicht 4, nicht 5, nicht 10, sondern aus Gottes Sicht nur 2. Das ist für euch kein neuer Gedanke, aber er begegnet auch wieder an dieser Stelle. Entweder haben wir, nun gebrauche ich das Wort, das uns diese Tage begleitet hat, unsere Identität im Heiligen Geist. Entweder ist das unser Lebensraum, durch den wir uns selber definieren und von dem her wir leben, oder es bleibt nur eine Möglichkeit übrig, nämlich Fleisch. Alles, was nicht aus dem Heiligen Geist gelebt wird, ist Fleisch. Auch alles religiöse Leben ist Fleisch. Alles weltliche Leben ist Fleisch. Fleisch, das haben wir gesehen, ist ein Negativbegriff bei Paulus, der sehr grobe Dinge umfasst, wie sexuelle Perversionen oder auch exzessives Konsumverhalten im Bereich Alkohol. Fleisch ist aber auch die sehr feine Art, die sehr subtile Art, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, sich zur Geltung zu bringen oder auch auf sich selber zu vertrauen. Und es gibt, das machen diese Verse 5 bis 8 deutlich, nur zwei Lebensmöglichkeiten, nämlich dass wir unsere Wurzel haben im Heiligen Geist und damit entsprechende Früchte hervorbringen, oder unsere Wurzeln haben im Heiligen Geist und damit entsprechende Früchte zeitigen. Manchmal erscheint uns diese, ich sage mal, dualistische Sicht etwas zu simpel. Wir sagen, ja, da gibt es auch noch was dazwischen. Ich glaube, dass es für unseren Umgang mit Menschen sehr wichtig ist, dass wir immer wieder genau differenzieren, dass wir sehr genau sind, wenn wir Menschen beurteilen, dass wir sie nicht über einen Leisten schlagen, dass wir die feinen Veränderungen, die bei ihnen passieren, wahrnehmen und dass wir nicht grob sind. Wenn es aber um die geistliche Grundausrichtung geht, dann hilft uns das nichts. Dann gibt es nur entweder oder. Leben oder Tod, Fluch oder Segen, in Christus oder in Adam, gerettet oder verloren, in der Gnade oder unter dem Zorn. Und wir können das neutestamentliche Christentum nicht neu schaffen, wir können es nur so übernehmen, wie es ist, nämlich in dieser Kantigkeit, entweder oder. Und weil wir in einer sehr religiösen Welt leben, die Welt war selten in den letzten Jahrzehnten so religiös und gleichzeitig so gottlos. Es gibt mehr Leute, die über das Diesseits hinaus denken, als man denkt. Aber ein ganz, ganz großer Teil dieser Religiosität ist auf den Menschen bezogen und bleibt beim Menschen stehen. Ich denke zum Beispiel diese große Liebe zum Buddhismus, die in den letzten 10 Jahren in Deutschland gewachsen ist. Der Buddhismus ist deswegen so eine Salonreligion, weil er kein wirkliches Gegenüber kennt, kein jüngstes Gericht. Im Grunde ist es eine als Lebensphilosophie sehr ernste Sache, aber als Religion harmlose Sache. Und das sagen auch manchmal Leute ganz offen: Ich bin Buddhist, weil es all diese Dinge des Christentums da nicht gibt. Und das ist genau das Gefährliche daran, dass wir denken, Hauptsache man ist religiös. Die gehen zwar nicht ganz den Weg unseres Glaubens, die gehen nicht ganz den Weg mit Jesus, die gehen nicht ganz den Weg der Bibel, aber die sind auch auf ihre Weise religiös. Das würde Paulus nicht so sehen. Er würde sagen, Fleisch, religiöses Fleisch, frommes Fleisch, unerlöstes Fleisch, rebellisches Fleisch. Wir können Gott auch dadurch die Ehre nehmen, dass wir jemand anders als denen er gesandt hat anbeten, nämlich Jesus. Das ist eine, was hier mir wichtig zu sein scheint in diesen Versen 5 bis 8. Und das zweite ist, das habe ich ganz am Anfang gesagt, bevor der erste Vortrag so richtig losging, vielleicht erinnert sich noch irgendjemand daran, dass das Sein das Tun bestimmt. Ich hatte euch erinnert an das Gleichnis Jesu von dem Baum. Und Jesus hat gesagt, die Frucht ist so gut wie der Baum, der sie hervorbringt. Oder einfacher gesagt, ein guter Baum bringt gute Frucht hervor, ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht hervor. Und das sagt Paulus hier in einer anderen Sprache. Er sagt, die Wurzel, das Sein, Er spricht hier wirklich von dem Sein. Das griechische Wort einai oder einai wird hier verwendet. Das heißt Sein. Und dem Sein entspricht das Trachten. Das Trachten habe ich übersetzt mit eine Interessenlage vertreten. Sich auf etwas ausrichten. Und wenn wir unsere Wurzeln im Fleisch haben, um nochmal diesen Ausdruck des Paulus zu gebrauchen, dann ist es klar, dass unsere Interessen auf fleischliche Dinge gerichtet sind. Das sind entweder Genüsse oder bestimmte Sünden oder alles, was mit Selbst anfängt. Selbstfindung und Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung. Ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen scharf bin, indem ich das so sage. Denn es gibt natürlich auch eine christlich verstandene Selbstverwirklichung. Es gibt Leute, die haben durch eine falsche Erziehung nie richtig gelernt, sich für ihre guten Interessen einzusetzen. Und solche Leute haben manchmal einen Nachholbedarf, haben sich immer zurückgestellt. Es gibt manche Mütter, die haben sich über Jahrzehnte immer selber zurückgestellt. Ich lebe ja nur für meine Kinder. Haben es auch so gemeint und haben dann irgendwann einen Nachholbedarf. Sie merken, so geht es nicht mehr. Also ich möchte nicht grundsätzlich alles, was mit Selbst anfängt, in jeder Hinsicht für Sünde deklarieren. Das finde ich auch zu übertrieben. Nur das ist ein Merkmal unserer Kultur, dass diese Selbstwörter so einen riesigen Raum eingenommen haben. Und ein ganz besonders schlimmes Wort ist Selbstverwirklichung. Das kann häufig auf Kosten der eigenen Gesundheit, auf Kosten einer Ehe und sogar auf Kosten einer Familie erfolgen. Darum sage ich nur eines, dass in ganz vielen Fällen diese selbstzentrierte Haltung ein klassischer Ausdruck für das Fleisch ist. Für das, was Paulus das Fleisch nennt. Und dass er uns davon erlöst sehen möchte. Also, sage mir, wo deine Wurzeln sind, und ich kann dir sagen, wo deine Interessen liegen. Oder auch umgekehrt. Zeige mir, was dich am stärksten interessiert, und ich kann dir sagen, wo deine Wurzeln liegen. Wer sich von morgens bis abends nur, Betonung auf nur, für Aktienkurse interessiert, wer morgens bis abends nur Sport im Kopf hat, oder nur Mode im Kopf hat oder nur Karriere im Kopf hat und darüber auch dauernd redet, der zeigt damit auch, wo seine Wurzeln liegen, wo seine Identität ist. Und Paulus sagt das deutlich mit einem Unterton der Warnung. Er möchte nicht, dass wir die falschen Wurzeln haben. Er möchte nicht, dass wir, obwohl wir Christen sind, uns auf etwas stützen, was Gott uns nicht gegeben hat als Stütze. Und darum sagt er sehr scharf, das Trachten des Fleisches führt im Resultat zum Tod. Und er sagt, das Trachten des Fleisches bedeutet Gott gegenüber Feindschaft, keine Freundschaft. Und er sagt weiter, dass das Trachten des Fleisches sich Gott nicht unterordnet und dazu auch gar nicht imstande ist, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Darf ich einen kleinen Schlenker machen? Manchmal beten Menschen, o Herr, gib doch, dass unsere Politiker im Parlament sich mehr nach deinen Geboten richten. Ich weiß genau, was die Leute meinen. Die Frage ist nur, ob das ein christliches Gebet ist. Wie sollten Heiden dazu kommen, sich anders denn als Heiden zu verhalten? Welchen Grund sollten sie haben? Wie sinnlos ist es, dass man von einem Sünder erwartet, dass er sich nicht wie ein Sünder verhält? Was bitten wir eigentlich, wenn wir solche Gebete beten? Bitten wir, dass Gott irgendein Zauber vollführt und dass Leute, die keine Spur an Gott denken, und das ist natürlich die weitaus übergroße Zahl in einem Parlament, dass diese nicht wiedergeborenen Menschen sich plötzlich wie Wiedergeborene verhalten, dass Sünder sich wie Heilige verhalten, das ist nicht sinnvoll. Das ist fromm, aber naiv. Was wir beten sollten, ist, gib, dass mehr Leute in den Parlamenten zu einem lebendigen Glauben an dich finden. Was wir beten sollten, ist, gib Herr, dass die Christen, die Bekennenden in den Parlamenten, die gibt es ja, ausstrahlen, segne sie, gebrauche sie. Aber diese Art zu beten, die darauf hinausläuft, oder gib doch, dass die Ehemänner ihre Ehefrauen lieben. Das kannst du beten oder die Linde rauscht. Dahinter steht immer noch das alte Bild eines christlichen Staates. Dass nämlich eigentlich Christen sind, die unsere Städte regieren, die unseren Land regieren und dass sie sich vielleicht nicht immer so verhalten, wie es ihrem Glauben entspräche. Heute wissen wir, dass sie sich genau so verhalten, wie es ihrem Glauben entspricht. Dem Glauben, den sie haben. Was wir brauchen, sind keine in der Wolle gefärbten christlichen Parlamentarier, sondern bekehrte Leute in den Parlamenten, in den Wirtschaftsunternehmen, innerhalb der Künstlerkreise und so weiter. Ich möchte auf die Verse 9 bis 10 zu sprechen kommen. Hier geht es wieder um einen Zuspruch. In den Versen 5 bis 8 ging es um eine Warnung. Die Warnung heißt, seht doch, dass es unüberbrückbare Unterschiede gibt. Seht doch, dass ihr euer Leben verfehlen könnt, auch als Christen. Ihr könnt euch nämlich, obwohl ihr im Heiligen Geist eure Wurzeln habt, doch so verhalten, als wäret ihr noch Kinder des Fleisches. Jetzt geht es wieder um einen Zuspruch. Und dabei fällt zuerst einmal auf, in den Versen 9 bis 11, dass Paulus für eine Sache 4 verschiedene Ausdrücke gebraucht. Er spricht nämlich in Vers 9 von dem Geist Gottes. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Im nächsten Vers nennt er den Geist Gottes anders, nämlich den Geist Christi. In Vers 10 sagt er statt Geist Christi wie? Christus in euch. In Vers 11 spricht er von dem Heiligen Geist und nennt ihn wie? Den Geist dessen, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist interessant. Ein und dieselbe Realität mit 4 verschiedenen Ausdrücken umschrieben. Was folgt daraus? Es folgt daraus, dass wir für manche Sachverhalte mehrere Ausdrücke zur Verfügung haben. Und zum Beispiel den Ausdruck Christus in euch ersetzen können durch den Geist in uns oder den Geist in uns ersetzen können durch Christus in uns. Wie ist denn Christus in uns? Wie wohnt denn Christus in uns? Durch den Geist. Manche Christen leben in einer Tradition, wo sie ganz wenig vom Heiligen Geist reden. Ich habe neulich eine Ausarbeitung einer Freikirche gelesen, einer, die ich jetzt nicht nennen möchte, in der Schweiz. Da stand, wir haben eine Scheu davor, den Heiligen Geist anzurufen. Weil das Neue Testament es selber nicht tut, wollen wir damit auch vorsichtig sein. Tatsache ist, dass es im Neuen Testament, das sage ich jetzt, kein einziges Gebet zum Heiligen Geist gibt. Kein einziges. Es gibt keine Stelle, keine einzige Stelle, wo jemand zum Heiligen Geist gebetet hat. Im Neuen Testament beten die Menschen im Heiligen Geist, aber nicht zum Heiligen Geist. Es gibt auch keine Stelle im Neuen Testament, wo davon die Rede ist, dass Menschen an den Heiligen Geist glauben. Sie glauben im Geist, aber nicht an den Geist. Diese Tatsachen sind so bekannt, dass man sich da sofort unter Theologen verständigen kann. Kann übrigens jeder von euch nachprüfen. Du musst nur eine Konkordanz nehmen und einmal nachsehen. Wenn wir aber allerdings glauben, ich vermute, ihr werdet mir überwiegend oder sogar alle zustimmen, dass der Heilige Geist wirklich Gott ist und der Heilige Geist nicht nur ein Einfluss ist, der von Gott ausgeht, eine Art Fluidum oder eine Kraft, dann haben wir auch das Recht, ihn anzurufen. Merkt ihr, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe jetzt einen logischen Schritt vollzogen. Ich habe gesagt, wenn der Heilige Geist Gott selber ist, und das sagt das Neue Testament ohne Frage, der Geist Gottes verbot es ihnen, der Geist Gottes erzieht uns, er offenbart sich Jesus, er offenbart uns Jesus. Viele solche Ausdrücke, die kann man gar nicht sagen von einer Kraft. Und wenn wir es mit dem Heiligen Geist zu tun bekommen, bekommen wir es mit Gott selber zu tun. Das sagt das Neue Testament sehr klar. Und darum glaube ich, wie ganz viele Christen auf der Welt, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, Vater, Sohn und Geist. Und dass wir, wie wir Gott den Vater anrufen können, wir auch das Recht haben, Jesus anzurufen, wofür das Neue Testament uns Beispiele gibt, aber auch den Geist anzurufen, für was uns das Neue Testament kein Vorbild liefert. Wir können in manchen Fällen über das hinausgehen, was das Neue Testament unmittelbar sagt, wenn wir uns damit in einer Übereinstimmung befinden mit der Sache des Neuen Testamentes. Ich weiß, dass ich jetzt etwas Gefährliches sage. Es gibt Christen, die sagen, nur was da steht, können wir übernehmen. Nur dann gibt es für ganz viele Fragen der heutigen Zeit keine Antworten. Die stehen alle nicht da drin. Und seitdem die Christenheit sich bekannt hat zu dem Dogma von der Dreieinigkeit, nämlich Gott ist ein Gott in drei Personen, dürfen wir mit den Christen aller Jahrhunderte oder vieler Jahrhunderte den Heiligen Geist anrufen. Ein ganz altes Gebet, komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Es gibt die Pfingstlieder, die kennt ihr zum Teil. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Das ist ein Gebet zum Heiligen Geist. Ich möchte euch ermutigen, an dieser Stelle nicht ängstlich und formalistisch zu sein, sondern zu sagen, wenn Gott durch seinen wunderbaren Geist in uns lebt, dann dürfen wir auch mit diesem Geist Gottes eine Beziehung haben. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Wir dürfen sagen, Heiliger Geist, ich preise dich dafür, dass du in mir wohnst und dass du Gottes Interessen in mir wahrnimmst. Wir brauchen nicht ängstlich zu fragen, gibt es eine Bibelstelle, wo das vorkommt? Nein, also lassen wir es. Ich sage, ich möchte euch ermutigen. Ich sage nicht, ihr müsst das tun. Es kann sein, dass jemand sagt, was nicht da steht, steht da nicht und dann mache ich das auch nicht. Ist mir viel zu gefährlich. Aber das ist ein Zeichen der Angst, nicht der Kindlichkeit. Im Mittelpunkt unseres Lebens steht natürlich nicht der Heilige Geist, sondern eindeutig Jesus, das ist nun klar. Der Artikel von Jesus ist der sogenannte zweite Glaubensartikel, der steht genau in der Mitte zwischen dem Vater und dem Sohn. Er ist das Zentrum unseres Glaubens, Jesus, nicht der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist tut alles, um Jesus in uns groß zu machen, zu verherrlichen. Und darum ist es wichtig, dass wir irgendwann auch den Geist Gottes entdecken und dass wir ihn auch ehren und dass wir ihn auch würdigen und dass wir ihn auch preisen. Wir sagen, Geist Gottes, ich danke dir, dass du so ein gutes Werk in mir tust. Ein vollkommenes Werk, ein verlässliches Werk. Dass ich dir nicht nachhelfen muss. Ich ehre dich, du göttlicher Geist, in mir. Ich halte es für wichtig, dass wir das tun. Genauso wie es auf der anderen Seite wichtig ist, dass wir nicht als Christen alle unsere Gebete stets nur an Jesus richten. Das ist kein Zeichen eines reifen Glaubens. Wenn wir alle Anliegen an Jesus richten, wo doch Jesus gesagt hat, der Vater ist größer als ich. Und wo Jesus uns ein Gebet gegeben hat, das heißt nicht Jesus unser, sondern Vater unser. Wie schön ist es, wenn wir lernen, trinitarisch zu beten. Das heißt, in mancher Hinsicht unsere Gebete an den Vater zu richten. In anderer Hinsicht unsere Gebete an den Sohn zu richten. Und in wieder anderer Hinsicht an den Geist Gottes. Das wäre einmal ein eigenes Thema für zumindest einen ganzen Abend. Ja, wir haben großen Grund, glücklich zu sein, dass Gott selber Einzug gehalten hat in unser Leben durch seinen Geist. Wir haben allen Grund, glücklich zu sein, weil wir wissen, dass er von innen her in uns Dinge tut. Gott ist auf dem Thron, auf dem himmlischen Thron. Gott ist in Jesus auf die Erde gekommen und hat alles vollbracht. Aber Gott ist zugleich auch in seinem Geist in uns. Und schafft sich selber Ehre. Er richtet in unseren Herzen Tempel. Und es soll in unserem Herzen ein ganzes Musikorchester geben. Wir sollen dem Herrn in unserem Herzen singen und spielen. Im Herzen, nicht in der Lobpreiszeit. Lobpreiszeit auch. Aber noch wichtiger ist, dass das Konzert in unseren Herzen funktioniert. Dann wird es auch in unseren Musikveranstaltungen oder in unseren gottesdienstlichen Veranstaltungen ein gutes Lobpreisen geben. Ich möchte jetzt abbrechen im Römer 8. Vielleicht werde ich morgen früh in der Predigt noch einiges weitere dazu sagen, das weiß ich noch nicht so genau. Bis dahin ist ja noch viel Zeit. Aber ich möchte doch jetzt auf einige noch sehr praktische Punkte kommen. Vielleicht warten einige auch auf solche praktischen Punkte. Vorhin war schon mal eine Zeit, wo jemand sagte, heißt denn jetzt, dass nun Jesus in uns ist, dass wir jetzt in diesem Heil sind, in dieser Gnade sind, dass sich die Dinge sozusagen von selber erledigen. Und ich habe dazu einiges gesagt. Was könnten praktische Schritte sein, die neu aussehen, wenn wir diese Dinge beherzigen, die wir hier besprochen haben? Was könnten einige praktische Schritte sein? Zunächst einmal und ganz, ganz wichtig, Gottes Gnade soll ein Vorzeichen werden vor allem, was wir denken, vor allem, was wir glauben, vor allem, was wir tun. Ein Vorzeichen vor allem. Nicht ein Zusatz, sondern das Zeichen vor der Klammer. Gnade muss ein Vorzeichen werden für alles. Es ist so wichtig, dass wir unsere Identität finden in Jesus, und zwar tiefer und tiefer und tiefer. Wir haben darüber sehr ausführlich gesprochen in diesen Tagen. Und das bedeutet auch, dass die Christus-Meditation mehr und mehr Platz braucht. Das Bewegen dessen, was wir in Christus sind und was wir in Christus vermögen und wer wir in Christus in Gottes Augen sind und welchen Wert wir haben und was uns als Eigentum gehört. Wir können hier nicht zu weit gehen. Wir haben uns so viel Zeit genommen, über unser Versagen zu meditieren, unsere Schwächen oder über das, was wir tun sollen, dass es höchste Zeit ist, dass wir ganz viel Zeit investieren. Dazu können uns bestimmte Bibeltexte helfen, indem wir darüber meditieren, was wir in Christus sind, diese Identität. Und das führt immer wieder neu hin zum Lobpreis. Und mit Lobpreis meine ich an dieser Stelle zunächst nicht den gesungenen Lobpreis, sondern den gebeteten Lobpreis. Sagen, Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich von den Fesseln der Sünde befreit bin. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Ich danke dir, dass ich angenommen bin von jetzt bis in Ewigkeit. Ich danke dir, dass der alte Mensch gekreuzigt ist. Ich danke dir, dass die Sünde keine Macht mehr hat. Ich danke dir, dass ich jeden Sieg in Jesus schon habe. Ich danke dir, dass ich gesegnet bin mit allem geistlichen Segen an himmlischen Orten in Christus, Epheser 1 und so weiter. Das braucht ganz viel Zeit. Wir können nicht weiterkommen, wenn wir das so ein bisschen nebenbei machen und dann sagen, oh lieber Jesus, und dann hilf mir heute bei meiner Klassenarbeit und dann hilf mir bei meiner Klausur, dann hilf mir da und es ist alles so viel und sei doch mit mir, Amen. Bis das in unsere Tiefe hineinsinkt, bis das in den Keller unseres inneren Hauses kommt, vergeht eine gewisse Zeit. Und der Weg dorthin heißt Meditation. Meditation ist ein Begriff, den gibt es zwar auch im Hinduismus, man weiß zwar aber auch im Christentum, dass wir etwas im Glauben umkreisen, dass es uns beschäftigt. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist Meditation. Und dann ist mir sehr wichtig, dass wir den Sieg in Jesus anwenden auf mindestens drei verschiedene Felder. Und das erste Feld sind Versuchungen. Lass uns noch einmal ganz neu überlegen, was ist eine Versuchung? Ihr wisst das, aber lasst uns trotzdem noch mal überlegen, was ist eine Versuchung? Ich würde heute Abend sagen, eine Versuchung ist ein Versuch des Versuchers, Satans, vor allen Dingen uns herauszulocken aus unserem Bergungsort. Und dieser Bergungsort heißt Jesus, Jesus Christus, Christus Jesus. Vordergründig ist eine Versuchung ein Angebot, das er uns macht und das lautet, sündige doch, tu doch etwas Falsches. Vordergründig geht es um irgendeine Sache, die verboten ist, die wir aber trotzdem tun sollen. Aber viel tiefer als das geht es Satan darum, uns aus der Verankerung, aus der Geborgenheit in Jesus herauszuholen. Und wenn wir da draußen sind, außerhalb von Jesus, dann kann er uns alles Mögliche antun. Jeder von uns hat bestimmte Dinge, das lernt man im Laufe der Zeit, wo wir versuchbar sind. Der eine ist versuchbar, wenn er Schmeicheleien hört, geht es ihm runter wie nichts, sagt, ah, ist das gut. Mehr, mehr, mehr. Einer ist versuchbar, wenn es um Geld geht, einer ist versuchbar, wenn es um Sex geht, einer ist versuchbar, wenn es um Macht geht. Einer ist versuchbar, wenn es um unangenehme Dinge geht, dann die Unwahrheit zu sagen, das ist verschieden. Was machst du, wenn die Versuchung an dich herantritt? Als Christ? Die Antwort heißt natürlich, du kämpfst. Richtig, aber wie kämpfst du? Wenn wir das, was wir hier besprochen haben, richtig verstehen, dann hören wir auf, gegen eine Versuchung anzukämpfen. Weil wir auf diese Weise in die Versuchung verwickelt werden, weil wir von der Versuchung angestarrt werden und hypnotisiert werden, bis wir der Versuchung erliegen. Oh Herr, die alte Versuchung kommt. Du weißt, wie oft ich ihr schon erlegen bin. Ich kenne mich da ja richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich wieder nicht stark genug bin. Oh Herr, es ist furchtbar. Bitte gib du mir Kraft, dass ich wenigstens dieses Mal nicht erliege, obwohl ich doch meine schwachen Kräfte spüre, obwohl ich doch weiß, dass ich gleich nicht mehr den Widerstand halten kann, obwohl ich doch fast schon erlegen bin. Nein, Herr, obwohl ich schon erlegen bin, vergib mir trotzdem. Alle Dinge kriegen Gesicht, wenn man sie etwas übertreibt. Hoffentlich ist dennoch deutlich, was ich sagen wollte. Wenn wir den Kampf gegen die Versuchung führen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir verlieren, sehr, sehr hoch. Und wenn es darum geht, dass wir in Jesus den Sieg bereits haben, und wenn es darum geht, dass wir in ihm geborgen sind, dann ist ein anderer Weg viel natürlicher. Nämlich zu sagen, Jesus, du siehst, die Versuchung kommt. Ich danke dir, jetzt kommt wieder der Beginn mit der Gnade. Ich danke dir, dass ich in dir den Sieg habe. Ich danke dir, dass ich in dir stark bin. Ich danke dir, dass du für mich kämpfst. Ich danke dir, dass ich jetzt nicht heraustreten muss und den Kampf aufnehmen gegen die Versuchung. Jesus, erledige du doch die Sache für mich. Es ist nicht meine Sache zu kämpfen. Dein Wort sagt, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Setz du dich mit der Versuchung auseinander. Ich danke dir, dass ich durch dich frei bin. Ich muss das nicht mehr tun. Ich muss dem nicht mehr nachgeben, was ich so oft getan habe. Ich habe in dir den Sieg und ich freue mich darüber. Tritt du für mich ein. Bitte sag nicht, Wolfram, du machst es dir aber sehr bequem. Es geht darum, ob wir das ernst nehmen, dass wir unsere Identität in Jesus haben. Und es geht darum, ob wir uns durchkämpfen zum Sieg. Und jetzt hör doch bitte zu, wenn du kannst. Ob wir uns durchkämpfen zum Sieg oder herkommen vom Sieg. Wenn Jesu Sieg dein Sieg ist, dann kommst du her vom Sieg, dann weißt du, du bist bereits Sieger. Und du kannst der Versuchung entgegentreten als jemand, der weiß, dass er auf der Siegerseite steht. Du kannst diese Position verlassen und sagen, ich muss jetzt kämpfen, oh bitte Jesus, hilf mir, ich bin ja so schwach. Das ist ein großer Unterschied. Aus der sogenannten Keswick-Bewegung, ich weiß immer nicht, wird anders ausgesprochen, weiß das jemand richtig? Keswick. Wie? Eben, Keswick. Ich vergesse es, höre es und vergesse es wieder und dann müssen Sie mir helfen. Die sogenannte Keswick-Bewegung, das ist eine Heiligungsbewegung, die gibt es heute noch in England, einen Ort. Da gibt es eine berühmte Geschichte, die ist oft zitiert worden von dem kleinen Mädchen, das sagte, wenn Satan an die Tür kommt, dann schicke ich Jesus hin. Und dann sagt Satan, Verzeihung, ich habe mich wohl in der Tür geirrt und geht wieder. Ich will nicht bestreiten, dass es Fälle geben kann, wo wir eine Versuchung ansprechen, wie man einen lästigen Hund anspricht und sagt, in Jesu Namen, raus! Alle wieder wach? War aber keine pädagogische Maßnahme. Ich wollte nur sagen, ich war jetzt entschlossen. Ich glaube wirklich, dass es manchmal auch so etwas geben kann, dass wir unseren ganzen Willen zusammennehmen und die Autorität in Jesu Namen gebrauchen und der Versuchung gebieten. Hört das bitte auch. Ich sage nicht, das ist verboten. So wie Jesus einmal gesagt hat, weiche zurück vor mir, Satan. Es gibt eine Stelle immerhin, da hat er das gesagt. so dürfen wir das an einer Stelle oder zwei Stellen auch machen. Ich glaube aber, dass es in ganz vielen Fällen ein Zeichen von kindlichem Vertrauen ist, dass wir sagen, wir lassen uns überhaupt nicht mehr auf den Kampf ein, sondern übergeben den Kampf Jesus und machen etwas anderes. Damit drücken wir auf. Aus ist es seine Sache, er ist der Sieger, er hat Satan überwunden und wir müssen uns da nicht in Anstrengungen hinein ergeben. Und diejenigen, die das von heute Abend an ausprobieren, erzählt mir mal irgendwann, wenn wir uns in 5 Jahren wiedersehen oder in einem Jahr oder wann komme ich das nächste Mal, Olaf? Ich dachte im April. Wie? Okay. Sagt mir doch einfach mal, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, von dieser Basis her, die uns hier beschäftigt hat, dieses Wochenende, ergibt sich ein neuer Umgang mit sogenannten Wesenssünden. Was sind Wesenssünden? Das sind die Sünden, von denen du sagst, die passieren mir am relativ häufigsten. Die passen zu mir. An dieser Stelle bin ich immer wieder mal reingefallen. Ich hatte darüber mehrfach hier gesprochen, das sind Sünden wie Verzagtheit. Es gibt Leute, die haben viele Probleme, nicht die andere haben. Sie sind meistens nicht stolz, aber sie haben dieses Problem, dass sie sich unaufhörlich entmutigen lassen, wo immer es passiert. Immer wieder sinkt ihnen das Herz in die Hose, immer wieder haben sie das Gefühl, ach, ich packe es nicht. Sie brauchen eigentlich ganz viel Ermutigung. Das wäre eine Wesenssünde. Oder mehrfach zitiert, diese Ärgerpersonen, bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, nutzen sie sie und ärgern sich. Eine ausgesprochen schädliche Grundhaltung, schlecht für die Nerven, schlecht für die Stimmung. Sie empfinden so etwas wie eine Pflicht, sich zu ärgern. Es gibt auch Leute, die tendieren dazu, übel zu nehmen. Einer meiner Kollegen, ich habe das öfter zitiert schon, erzählte von seiner Tante und sagte, sie saß auf dem Sofa und nahm übel. So könnte ich fortfahren. Es gibt sicher auch Menschen, ich sage mal vermutlich eher Männer, die überdurchschnittlich viel mit sexuellen Versuchungen zu tun haben und da immer wieder ihre Niederlagen erleben. Aber das ist von Person zu Person verschieden. Jeder hat so ein paar Bereiche, wo er relativ häufig einsinkt. Das nenne ich Wesenssünden. Diese Wesenssünden haben vielleicht mit dem Typ zu tun, sie haben vielleicht mit der Erziehung zu tun, sie haben vielleicht mit dem Elternhaus zu tun. Das ist jetzt auch für unsere Frage nicht erheblich. Nun, wir sollten nicht erwarten, dass wir über diese Wesenssünden innerhalb weniger Tage den Sieg erringen. Das ist nicht realistisch. Aber wenn wir diese Dinge verstanden haben, die uns an diesem Wochenende gemeinsam beschäftigt haben, dann haben wir einen festen Grund, solche Wesenssünden dauerhaft unter die Füße zu kriegen und nicht mehr zu sagen, ich habe so oft probiert, es klappt sowieso nicht, ich gebe es auf. Das bedeutet, dem Teufel die Ehre geben. Mein Rat ist folgender. Wenn du 2 oder 3 solche Wesenssünden hast, sie dir regelmäßig vorzuknöpfen. Und zwar ehe du sie begangen hast. Mindestens täglich eine gewisse Zeit dafür zu verwenden. Und vielleicht nicht nur 1 Minute, sondern sagen wir 10 Minuten, nur diese eine Sünde vorzunehmen und ungefähr so zu beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich ein für alle Mal von meinem alten Menschen erlöst hast. Zu meinem alten Menschen gehört auch diese Sünde, und du nennst sie. Du weißt, Herr, dass ich ihr tausende, hunderttausende Male erlegen bin. Aber diese Zeit, Jesus, hört jetzt in deinem Namen auf. Ich muss sie nicht mehr tun, denn du hast meinen alten Menschen mit allen meinen Wesenssünden ans Kreuz geheftet. Du hast mich von diesem Terror des alten Menschen befreit. Und ich danke dir, dass wenn diese Wesenssünde wieder in mir aufkommen möchte, ich ihr nicht mehr nachgeben muss. Ich habe in dir eine Position des Sieges und ich preise dich jetzt schon, dass ich von ihr frei bin. Auch wenn es noch einige Monate dauern sollte, bis ich diese Sache ganz unter den Füßen habe. Dieser Zusatz ist wichtig, weil wir nicht realistischerweise erwarten können, dass eine Sache, die wir 10, 20, 30, 50 Jahre beherbergt haben in uns, dass sie so ganz schnell wegfliegt. Wenn du so betest, was wird voraussichtlich passieren? Voraussichtlich wird passieren, dass die Abstände zwischen diesen Sünden größer werden. Voraussichtlich wird passieren, dass du diese Sünde noch weiter eine Zeit lang begehst. Nun kannst du Folgendes machen. Wenn du sie das nächste Mal begangen hast, kannst du sagen, oh Herr, ich habe es sofort geahnt, was der Wolf vom Kopfermann erzählt hat, ist sicher theologisch unwahrscheinlich richtig, aber sehr unwirksam. Ich habe das tief innen sofort gewusst. Die Theologen erzählen einem so viele Dinge, man soll sich besser nicht danach richten.